In unserem Podcast Das Leben ungeschnitten haben wir jedes Mal einen anderen Gast. Eine Person, die wir wenig oder gar nicht kennen, um noch viel von ihr erfahren zu können. Wir schauen auf Licht- und Schattenseiten im Leben und auf Situationen, die jeder kennt, aber die doch bei jedem irgendwie anders sind. Weil man auch im richtigen Leben nichts schneiden kann, bleibt auch bei uns das Leben ungeschnitten. Wir sind Karin Ertl und Charlotte Cordes. Der eigentliche Gast unserer heutigen Folge musste den Termin leider verschieben und deswegen haben wir uns gedacht, wir nutzen die Gelegenheit und interviewen uns mal gegenseitig. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Ja, dann magst du die Anmoderation machen oder wollen wir einfach am Anfang sagen, wir machen heute mal keinen Gast?
Herzlich willkommen bei Podcast Leben ungeschnitten.
Heute ohne Gast.
Heute ohne Gast, weil wir haben auch ein Leben.
Genau. Wir können auch sagen, kurzfristig abgesagt.
Ja, ist egal.
Wegen Krankheitswahnsinn.
Wir können auch irgendwelche Sachen erfinden, was der Gast heute Tolles gemacht hat. Er wurde nämlich eingeladen zu einer geheimen Sitzung des Nobelpreiskomitees, geheimer Nobelpreis für
ITler.
ITler. Mhm. Okay. Ja.
Genau.
Dann fangen wir jetzt an. Mhm. Hey! Lotte, was beschäftigt dich gerade?
Jetzt gerade so. Mich beschäftigt gerade, dass ich es gerade im Moment, dass ich es sehr toll finde, dass wir die Technik in Gang gekriegt haben.
Dreiviertel Stunde später,
da war ein Problem, aber wir sind ja patente junge Frauen oder auch schon ältere Frauen,
Und wir lieben das Internet und lieben Foren wie war das?
Drummer Forum. Die uns gezeigt haben, warum unser Tonausschlag nicht so richtig gut war.
Danke an die Jungs, Mädels.
Ey, check. Und das andere, was mich beschäftigt, ist, dass ich sehr cool finde, dass wir hatten nämlich eine Absage. Unser Gast, der heute eigentlich hier sitzen würde, Tobias, der kommt aber noch irgendwann, der hat gerade zu Hause einen Wahnsinn von Krankheitsfällen und dachte erst, es wäre Corona, es ist aber doch kein Corona, aber alle fiebern außer ihm und kleine Kinder und der war ein bisschen am Limit und sagte, das wird ein Griff ins Klo, wenn wir ihn heute interviewen.
Ja, okay, dann
machen wir das ein andermal. Genau. Jetzt interviewen wir uns gegenseitig.
Genau. Aber das ist ja nicht, was dich jetzt so in deinem Leben beschäftigt.
In meinem Leben beschäftigt mich, dass ich seit die Schule losgegangen ist, vor einer Woche hier. Bayern hatte ja ganz lang Ferien noch und waren die vorletzten nach Baden-Württemberg, dass ich seitdem wieder in so einem erhöhten Stresslevel im Alltag bin. Und ich war eigentlich, da muss ich sagen, ich finde Corona ätzend, aber diese Zeit, dieser Homeschooling und zu Hause und keine Schulsachen kaufen müssen und noch hier einen Elternabend und da einen Elternabend und hier einen Arzttermin für ein Kind und da, das war auch ganz schön, das nicht zu haben.
Okay. Das heißt, es wäre so ein Wunsch für generell weniger Termine, weniger von allen Seiten mit solchen Sachen zugeballert werden?
Ja, oder einfach, dass ich es schaffe, mich da nicht stressen zu lassen. Ich fange an, dann mich immer wieder, das ist jedes Jahr das Gleiche, nach den Sommerferien, dass ich anfange, so eine Hektik zu entwickeln, merke ich, weil dann kommt das noch und das noch und das noch und das noch und das noch kaufen und das ist meistens lässt es dann etwas nach 2-3 Wochen Schule. Mhm. Und dazu kommt jetzt eben noch, dass jetzt auch wieder Live-Seminare losgehen, die ich halten werde und immer hoffe, dass nicht irgendjemand im Umfeld Corona positiv getestet ist, dass ich in Quarantäne muss und kein Geld verdiene. Das ist so die nächste Geschichte. Okay. Also es ist so ein bisschen ein erhöhtes Alert-Stress-Level. Mhm. So, das ist so gerade meine Situation.
Und ist es tatsächlich das persönliche Stress-Level oder ist es einfach auch viel? Also was ich mich nämlich oft frage, sind die Sachen tatsächlich zu viel und bin ich nur, oder... Und bin ich nur nicht in der Lage, nee, sind die Sachen tatsächlich zu viel und ich könnte sie gar nicht irgendwie entspannt abfedern können oder bin ich nur nicht in der Lage, sie entspannt abzufedern? Oder kann man es einfach auch gar nicht?
Das ist die Frage. Ich glaube, es ist manchmal so, aber ich glaube, bei mir ist es schon eher manchmal ich selber. Also ich glaube, ich habe schon Slots, wo ich nichts habe, wo ich dann aber irgendwie denke, ach, jetzt könnte ich, müsste ich, aber sollte ich, so, also dieses Jahr könnte ich auch einfach sagen, ich setze mich jetzt und höre meinen Podcast an oder setze mich in den Garten und mache einfach nur Sonne, geil.
Und was hast du dann, wenn du nicht diese Momente für dich nutzen kannst mit Sonne? Oh.
Dann wurschtel ich rum und wusel. So. Also mein Mann sagt dann immer, mach mal ein bisschen langsamer.
Du wuselst schon wieder.
Und was mir hilft, ist, dass ich dann zum Reiten gehe. Und so, da kann ich mich total entspannen. Ich reite ganz viel und das ist super. Da bin ich dann auch echt weg und sitze drauf und mache und stehe in der Box und streiche das Pferd und das schnuppert mich an. Und ich denke mir so, ja, Frieden.
Frieden. Frieden bei den Pferden.
Ja. Was beschäftigt dich denn gerade?
Auch sowas Ähnliches, glaube ich. So ein bisschen so zwischen den Stühlen sitzen und nicht so wissen, in welche Richtung soll ich gerade gehen? Soll ich jetzt irgendwie, soll ich noch irgendeine Ausbildung machen oder nicht?
Ach so,
oder,
richtig, so ganz grundlegend.
Ja, so ein bisschen auch. Und dann denke ich mir wieder, völliger Quatsch, jetzt arbeite einfach weiter mit dem, was du machst, ist alles fein und entwickel dich da weiter und such die Herausforderungen, die sich darstellen und mach das weiter. Aber dann oft ist es so, in Momenten, dass dann so wieder neue Dinge aufblitzen, wo ich mir denke, ah, das ist aber auch spannend. Und dann denke ich wieder, ah, aber das lenkt dich jetzt nur ab von dem, was du jetzt gerade schon machst und alles ist gut und so. Und aber das habe ich immer wieder mal. Ich fand aber auch Corona-Zeit wie so ein bisschen Weihnachten, also zumindest ein Teil von dem Ding, man bleibt zu Hause und alle sind vereinbart zu Hause und keiner macht Quatsch und nötigt einem irgendwelche Sachen auf. Das fand ich schon auch, das hatte einen Wert. Und ich bin aber auch gerade so an der Schwelle, ähnlich wie bei dir, dass ich denke, oh, jetzt kommen schon wieder da, fragt jemand an und da, fragt, und sollten wir nicht mal wieder was machen? Und dann denke ich mir drunter rein, eigentlich nein. Eigentlich sollten wir nichts machen. Eigentlich ist alles gut. Und ich würde gerne nur um einen See rumwandern. Oder
Fahrrad fahren.
Genau, steht bei dir das Pferd, bei mir das Fahrrad. Und das waren wirklich so Erkenntnisse, auch so Me-Time. Also wirklich Zeit nur mit mir und rumdödeln. Und es muss keinen Sinn haben. Und es muss auch nirgendwo hinführen. Und trotzdem hat es ja dann Sinn.
Ja, klar.
Weil wenn es mir gut tut, fein. Und vielleicht muss auch gar nicht so viel sein. Vielleicht ist es einfach ein totaler Quatsch, dass man immer denkt, es muss noch irgendwas sein.
Ja, man muss ständig in Bewegung bleiben und dieses noch und jenes noch. Und ich meine, ich glaube, wir sind da beide ein bisschen so.
weswegen wir ja auch diesen Podcast
machen. Wir machen diesen Podcast. Wir machen jetzt auch noch, wie wäre es, wenn wir jetzt auch noch irgendwie eine Bäckerlehre, wäre doch auch noch mal
wenn
was.
Wenn sie noch irgendwas erfährt. Boah, das könnte ich gar nicht.
Nee, das könnte ich auch nicht.
Das ist viel zu früh.
Ich backe ja auch nicht.
Also, aber dann muss man auch viel, dann muss man sau früh aufstehen.
Ja, das frühe Aufstehen und das Backen. Also ich backe und koche nicht so gern.
Also wenn man mir sagt, koch das, und wenn man mir sagt, ich hätte gerne dies und das, dann weiß ich, okay, gut, dann koche ich das. Aber so selber so jeden Tag irgendwie sich überlegen, was muss ich denn heute essen und kochen, boah, da würde ich lieber jemanden haben, der mir kocht.
Ja, ich gehe auch lieber essen. Ich sage auch immer, also mein Mann kocht ganz gerne.
Und mein Mann kocht auch sehr gerne, das finde ich auch super.
Ich hab's wirklich dick. Also ich habe immer gedacht, wenn ich mal Kinder habe, dann koche ich bestimmt.
Aber das ist bei uns genetisch. Meine Mutter hat auch...
Das ist bei uns auch. Meine Mutter kann auch nicht kochen.
Also kochen kann sie schon, aber ich glaube, die hat es auch voll genervt, jeden Tag was kochen zu müssen.
Weil ja, man muss ja mit Kindern. Klar, du musst ja irgendwie wenigstens Nudeln oder Eier oder Gemüse oder irgendwas. Also sowas schaffe ich, aber das ist auch eher eben, ich kann das schon machen, aber es macht mir keinen Spaß. Manche meditieren ja richtig, weil die entspannen sich voll beim Kochen. Ich werde nur aggressiv.
Also wenn ich Zeit habe, finde ich das riesig toll. Echt? Aber das ist... Also unter der Woche, wenn man halt so einen normalen Schulalltag so hat und dann kommt der eine und sagt, er isst das nicht und dann kommt der andere und sagt, ich mag aber lieber so und dann versucht man ja auch ein bisschen eine Schnittmenge zu finden, damit man nicht nur Gesichter hat.
Bei Nudeln.
Nudeln mit Ei. Und dann möchte man ja auch irgendwie ein nettes Essen zusammen haben und nicht nur, dass einer sagt, ich mag das aber nicht. Und ich esse ja alles, also deswegen...
Ich auch.
Ich kann alles essen, ich mag auch echt alles eigentlich.
Ja gut, alles, aber das meiste.
Ja.
Also so Innereien bin
nein,
ich
nein, gut,
so
ja,
und
nein.
So, aber so das meiste esse ich.
Also man kann mir sehr viel hinstellen und ich mag es sehr gerne essen.
Ich auch.
Wenn es gut gemacht ist und wenn sich jemand damit beschäftigt. Und das mag ich eigentlich schon gerne, aber halt, wenn ich Zeit habe.
Ja.
Und dieses Zeit haben, ich habe mir es heute früh nämlich auch gedacht, ich hatte heute früh keine Lust, mich zu stressen. Ich hatte heute früh keine Lust, auch ich musste noch was arbeiten. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mag jetzt aber erstmal, ich mag jetzt erstmal locker in den Tag kommen. Und dann habe ich erstmal rumgedödelt. Und ich merke inzwischen, dass mir das tatsächlich hilft, auch diese Zeiten sich mir zu nehmen, rumzudödeln, weil ich dann danach einfach, dann habe ich mich gefreut, dass ich rumgedödelt habe und dann kann ich wieder was tun.
Ja, das stimmt. Das ist, also, hast du da ein schlechtes Gewissen, wenn du rumdödelst? Oder hattest du das schon mal?
Ja, das hatte ich definitiv.
Also,
ich hatte ganz oft schon ein schlechtes Gewissen, dass ich rumdödel. aber ich merke, dass das einen Wert hat.
Total.
Und dass ich dann danach auch wirklich effektiver bin, wenn ich dann wirklich was arbeiten muss, wo Ergebnisse hinten mal rauskommen müssen.
Ist gut, wenn du vorher gedödelt hast.
Genau, ist gut, wenn ich vorher gedödelt habe.
Das klingt irgendwie obszön. Ich dödel erst und dann mache ich
mich kreativ. Ja, das ist ja ein Frauenpodcast,
kann man schon mal dödeln. Kann man schon mal dödeln sagen. Wir haben heute keinen männlichen Gast, wir haben überhaupt keinen Gast. Oh Mann. Nee, aber so in
hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du mal nichts tust?
Manchmal schon. Also ich bin schon so ein bisschen getrieben immer wieder, das merke ich. Also es gibt ja manche, die hängen eher rum und müssen sich antreiben, was zu tun. Bei mir ist es eher umgekehrt, tendenziell. Mhm. Also ich kriege schon Momente hin immer wieder, wo ich, also jetzt wie gesagt, Corona war super da, wo ich echt gefaulenzt habe. Da saß ich teilweise 3 Stunden auf der Couch und habe 3 Podcasts hintereinander gehört, weil ich gedacht habe, ach, noch einer, noch einer, wie schön. Und saß da rum und habe den nur angehört, habe auch nicht nebenbei, was ja auch so eine Tendenz ist manchmal, dann machst du nebenbei noch Wäsche und guckst vielleicht doch nochmal, ob eine WhatsApp kommt und so. Mhm. Also ich bin so ein Kandidat.
Mehr Kanäle gleichzeitig
genau. Offen. Ich muss, und dann hörst du halt auch nicht mehr richtig zu, also es geht ja gar nicht. Mhm. Multitasking und Frauen, ja, aber nicht wirklich. Also,
nee,
das ist ein Gerücht. Also richtig fokussieren kannst du dich da nicht. Aber dieses einfach mal so sitzen und nur das anhören oder nur das lesen. Also ich höre inzwischen mehr, als was ich lese, merke ich. Ich bin so voll im...
Lustig, ja. Ich auch. Also dieses Lesen, ich denke mir immer auch drunter rein, du solltest was lesen.
Mhm. Ich weiß nicht,
ob das
viel.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das nur daher kommt, dass man sagt, so Lesen ist gut und alle anderen Medien sind nicht so gut. Und ich weiß auch nicht, ob es stimmt.
Ich weiß auch nicht.
Keine Ahnung. Also ich höre jetzt auch ganz viel gerade, weil auch viel Gelesenes in gehörter Form angeboten wird. Hörbarer Form angeboten wird und das finde ich viel besser.
Ja, ich kann es mir gut merken. Mhm. Also ich kann mich gut drauf konzentrieren beim Lesen. Wobei ich muss auch sagen, ich habe ganz viele Romane vor allem immer gelesen, Massen, also stundenlang. Aber seit es diese tollen Podcasts überall gibt, die habe ich mich lang gewehrt dagegen. Das habe ich eigentlich dir zu verdanken, dass ich da überhaupt mal angefangen habe.
Das klingt jetzt wie eine Werbung. So.
Nee, hier. Aber es ist wirklich so.
Hört mehr Podcasts.
Nee, also ich habe immer gedacht, ach, das müsste ich mal machen und eigentlich habe ich keine Lust zu hören und so. Und ich kenne auch einige, die sagen, oh, ich lese lieber und höre keine Hörbücher und so. Mhm. Und ich war jahrelang so. Und auch mein Mann, der hört schon ewig Podcasts und so Hörsachen und hat immer versucht, auch mich da irgendwie zu motivieren. Mhm. Und ich immer so, Und dann hast du mir einen empfohlen.
Ja.
Und den fand ich irgendwie cool. Und seitdem hänge ich dran.
Ja, ich habe früher ja, also als Kind auch schon viel gehört, eigentlich schon seit ganz klein. Also ich habe ganz viel Kassetten, früher noch so richtige Tonbandkassetten.
Was hast du gehört?
So Märchen. Mhm. Also ich habe eine Kassette mal richtig tot gehört. Die war dann einfach kaputt. Die habe ich so oft angehört. Ich glaube, es war Rotkäppchen oder irgendwie so. Die habe ich so oft angehört als Kind, bis sie sich aufgelöst hat.
Die machen das
und so. Ja, und bis sie sich so, dieses Band so eingezogen wurde in diesen Kassettenrekorder, dann war es einfach zu Ende. Und die war dann einfach so brüchig auch. Da konnte man überhaupt nichts mehr retten. Und dann später natürlich, also zu unserer Zeit, so 3 Fragezeichen. Ich meine, es ist immer noch total groß, aber es ist einfach auch echt Kult. 3 Fragezeichen war rauf und runter.
Was fandst du an dem besonders toll? Weil ich habe die nie wirklich gehört.
Ich weiß es nicht. Ich kann teilweise Folgen noch aus... Also dieses mit dem Superpuff.
Ja, ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in dem finsteren Nacht, wo die Toten halten ewig Wacht. Juhu! Und ne Bottle rum.
Und so. Und das ist auch das. Das kann man sich dann Jahre noch merken. Mhm. Das würde man nie... Nee. Mit was gelesen, das geht bei mir nicht so.
Nee, das stimmt. Ich habe, also jetzt, wo du sagst, ich hatte das voll vergessen. Ich habe als Kind auch ganz viel Kassetten gehört, aber eher so Baby Blocksberg, Benjamin Blümchen, so Zeug. Und Märchen auch. Also diese ganzen Grimms-Märchen, die gab es mit diesem typischen Sprecher.
Ja.
Oh, der war so cool.
Der ist auch Kult. Ich weiß aber leider nicht,
Hammer.
Also wenn ich den Namen höre, weiß ich es, aber das ist richtig cool. Vielleicht schreiben wir es dann in die Shownotes.
Ja.
Ja.
Lebt er noch?
Ich glaube nicht, aber ich weiß
damals schon
nicht.
Alt, also
ja.
Als Kind, wahrscheinlich war er so 25.
So eine ganz tiefe, sonore Stimme, ja.
Der hat eine coole Stimme gehabt.
Ja, aber deswegen, das hat echt früh angefangen mit Hören.
Doch, das stimmt. Ich habe zwischendurch dann nicht gehört. Also diese ganze Hörbücher, das war ja noch bevor es Podcasts überhaupt gab, gab es ja dann schon mal Hörbücher auf DVD und so. Wir haben dann mal so, Harry Potter habe ich zum Beispiel alle gelesen, 2-mal sogar, auf Englisch und auf Deutsch und was weiß ich. Und dann gab es das als Hörbuch mit dem, der Rufus Beck liest es, glaube ich. Das habe ich mir irgendwie nicht angehört.
Nee, ich weiß auch nicht.
Ich habe es da liegen gehabt. Ich hab's
also ich meine, und Rufus Beck liest wahrscheinlich richtig gut, weil das ist ja auch immer so eine Sache mit einem Hörbuch, da kommen 2 Sachen zusammen, dass man ein gutes Buch hat zum einen, aber auch jemand, der das gut lesen kann. Und wenn das nicht gut gelesen ist, dann hinterlässt das bei mir auch für das Buch leider keinen guten Eindruck.
Ja, das stimmt.
Weil ich schon Sachen gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, das Buch an sich, glaube ich, wenn ich es lesen würde, ist gut, aber es ist einfach nicht gut gelesen. Ich finde es langweilig.
Ja.
Und es hat gar nichts mit dem Buch zu tun.
Nee, aber das, vielleicht muss ich da wirklich mal auch, also so wie ich mich bei Podcasts ja lange gewehrt habe, wie mein Mann sagt, dass ich da auch mal gucke, ob ich mir doch noch mal irgendein Buch, was ich gern lesen würde. Ich bin zum Beispiel ein Fan. Aber wen liest du gern?
Puh.
Welche Schriftsteller?
Jetzt muss ich echt nachdenken, weil ich lange nichts mehr gelesen habe. Ich habe früher ganz viel so Henning Mankel-Krimis gelesen. Und jetzt, ich bin ganz schlecht mit Namen von Schriftstellern. Ich muss jetzt echt nachdenken. Fällt mir nichts. Hast du was Konkretes?
Also was ich wahnsinnig gern lese, ist den Haruki Murakami, diesen japanischen.
Kenn ich gar nicht.
Kennst du gar nicht? Nee. Der hat, das erste, was ich gelesen habe, war Kafka am Strand. Das hat mir mein Bruder empfohlen. Und der schreibt so skurrile, reinziehende Romane. Also die sind ganz anders als sonst, was man so liest und kennt. Ist immer so ein bisschen gemischt, echte Welt und irgendwie Fantasiewelt oder so. Also, aber es ist real, es ist jetzt kein Fantasy oder so. Und dann kommt bestimmt auch kommt die japanische Kultur mit rein, wie er schreibt. Aber das ist echt irre. Also ich habe von dem so viel schon gelesen und ich bin da immer so voll weg. Ich lese es und bin weg.
Abgetaucht.
Total.
Aber es ist tatsächlich so, Harry Potter sind die letzten Bücher, die ich tatsächlich auch nochmal gelesen habe.
Die sind super.
Und die sind einfach richtig gut und die sind einfach richtig spannend.
Und lustig.
Ja, lustig und spannend. Und ich lese sie eigentlich immer auf Englisch. Und ich finde das richtig toll. Kann ich auch total eintauchen. Und es ist immer unterhaltsam.
Ja, ich finde die auch besser als die Filme. Ich finde die Filme toll. Also ich finde, die haben sie echt gut umgesetzt. Aber da fehlt halt wirklich viel.
Klar.
Aber die Bücher sind ja auch ungefähr einen Kilometer dick. Also die werden ja immer dicker. Zuerst ist so ganz dünn im Kinderbuch. Und dann ist das siebte, achte, glaube ich. Acht sind es, gell? Sieben, acht, ich weiß gar nicht. Das ist ja wirklich 20 Zentimeter breit.
Ja.
Es hat 1000 Seiten oder noch mehr oder ich weiß gar nicht.
Ja, und trotzdem haben es alle Kinder
unglaublich
gelesen.
Unglaublich,
ich finde es genial, weil mein Sohn hat lange zum Beispiel nicht gelesen und dann hat er den Harry Potter irgendwann gekriegt und dann hat er ihn gefressen und seitdem hat er angefangen zu lesen. Also finde ich natürlich auch. Also
ja, super.
Super.
Ja, und ich weiß noch damals, es war ja noch die Zeit, als diese Bücher rauskamen und man immer aufs Nächste gewartet hat, weil es noch nicht da war.
Das kann heute keiner mehr nachvollziehen, weil die sind alle da und man haut sie sich halt
rein.
Wie mit Serien. Man musste so warten ein ganzes Jahr, bis das nächste Buch kam.
Wobei es ein bisschen vergleichbar, wenn du jetzt eine Serie guckst auf Netflix und du hast jetzt die erste Staffel durch und du weißt, du wartest auf die zweite Staffel, weil du es so geil findest. Es muss weitergehen. Das sehe ich bei meinen Kindern auch.
Okay.
Die sind immer so, okay, jetzt ist es durch. Wann kommt? Oh, am 6. Oktober kommt die dritte Staffel.
Okay.
Und dann sitzen sie da und machen das an und ziehen sich gleich drei Folgen rein von der neuen Staffel, wenn sie rauskommt.
Witzig.
Das ist wie mit den Büchern früher.
Ich bin überhaupt kein Netflixer, deswegen kann ich das gar nicht nachvollziehen. Aber
habt ihr das gar nicht?
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ich bin so wenig Fernseher und wenn dann tatsächlich so Mediathek. Ich bin tatsächlich auch froh um so Medien, die nicht laufen wie normales Fernsehen früher, wo man nach bestimmten Uhrzeiten sich zusammen an den Fernseher gesetzt hat.
Wetten das,
weil es dann so ist.
Ja, genau.
Oder wo man auch wusste, um 17.15 Uhr kommt, keine Ahnung, Flipper oder...
Oh Gott, ja, Flipper. Oh Gott. Black Beauty,
Flipper. Und man hat sich immer eine Sache aussuchen dürfen in der Fernsehzeitung, die man anschaut. Mhm. Und da musste man sich auch noch drauf einigen mit Geschwistern.
Ja, es ging ja nicht parallel. Jeder iPad, weißt du, oder ein Pad oder irgendwas.
Und es war dann auch echt immer hart umkämpft, um was man angucken durfte. Und trotzdem hat das irgendwie auch
was. Ja, findest du das jetzt, frage ich mich nämlich auch, findest du das jetzt besser, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass eben jeder, es gibt irgendwie einen Fernseher und meistens noch irgendein Pad oder irgendwas in den Häusern und jeder kann halt so ungefähr wann gucken, was er will? Oder du sagst, du fandest es eigentlich ganz schön, dass man sich so verabreden musste?
Es hat beides sowas. Ich finde dieses, wenn es was Gemeinschaftliches hat, ist es natürlich super, wenn man die Gemeinschaft darüber findet. Aber die findet man ja heute auch anders.
Ja.
Und die findet man auch eben dann mit Leuten, die es auch interessiert. Und natürlich ist es toll, wenn man zu einer Zeit irgendwie was Gemeinsames teilt, aber das ist dann halt heute nicht mehr im Fernsehen, sondern im Live.
Ja.
Also dann geht man halt auf ein Konzert zusammen und hat dieses Event als gemeinsames Erlebnis.
Aber man sagt nicht,
hey, wir gucken parallel Netflix. Wobei, ich glaube, es gibt inzwischen auch schon so zumindest bei Spotify oder sowas, habe ich das vor kurzem gesehen. Da kann man sich mit Freunden connecten, dass man gleichzeitig das Gleiche hört. Ich mir denke, wow, das ist cool, interessant. Es gibt Radio, hallo? Radio gibt es schon, aber das kehrt sich so um, wo ich mir auch denke, ah, interessant. Dann geht es ja doch wieder ein bisschen dahin zurück. Man findet zwar Gleichgesinnte, die das Gleiche hören oder gucken wollen, aber man findet es eben über dieses neue Medium und kann sich da zusammenschalten.
Ja, aber vielleicht ist das in uns drin. Glaubst du das, dass wir so eigentlich, wir sind ja so, man sagt ja immer, der Mensch ist so ein Gemeinschaftswesen, dass man doch in dieser ganzen Individualität, die jetzt gerade ist, doch wieder sucht. Dann schalten wir uns eben bei diesem ganzen willkürlichen Ding um 18 Uhr zusammen.
Ja, glaube ich schon. Haben
wir auch jetzt Zoom, Abendessen kochen gemeinsam und so in der ganzen Corona-Zeit.
Ja, also das gibt mir ja nichts, aber...
Nee, mir auch nicht, aber das sind auch so Ideen, so also dass man zusammen sich trifft.
Ja, schon. Also ich glaube, das finde ich, also es war in der Situation natürlich golden, weil man einfach keine Möglichkeit hatte sich auch wirklich zu treffen, real. Aber das ersetzt es nie.
Ja. Nee.
Aber interessant, dass man doch dann wieder Leute sucht, die das Gleiche gucken wollen und nicht was anderes. Ja. Also könnte man ja auch sagen, ich finde es spannend, dass jemand was anderes guckt. Aber man tauscht sich dann ja doch gerne über, hey, hast du gesehen in der Staffel, keine Ahnung, Game of Thrones? Habe ich noch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Keine Ahnung, ich habe gar keine Vorstellung, was es ist.
Ich habe da mal nur angefangen. Ich fand es mir was zu brutal. Es ist schon sehr abschlachtend, würde ich mal sagen.
Okay.
So. Aber ich habe ziemlich schnell aufgehört. Ich kann gar nicht groß mitreden. Ich habe wirklich nach der ersten Folge oder in der ersten Folge schon gesagt, nee, ich glaube nicht mein Genre.
Ja, okay.
Aber manche finden es ja voll geil. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht weitergeschaut. Nee, aber dieses Gemeinschaftliche, ich finde das schon interessant, weil wir das ja doch immer wieder suchen. Also man sucht sich einen Partner oder eine Partnerin. Man sucht sich, man sagt jetzt, weißt du, in der Corona-Zeit, man ist mit der Familie enger zusammen, auch wenn es vielleicht mal Stress gab. Aber man ist doch irgendwie, es ist entspannend, wenn die alle so da sind. Man will Leute mit gemeinsamen Interessen finden, die irgendwie vielleicht, dass man über die gleiche Serie reden kann oder...
Ich glaube aber auch, dass das vielleicht daher kommt, dass viele Leute tatsächlich alleine sind.
Ach so,
dass sie sich dann sowas suchen. Ich bin mir nicht sicher. Also natürlich gibt es natürlich auch viele Leute, die in Familien und Partnerschaften und so leben. Aber ich glaube, es gibt ja auch immer, zumindest man sagt ja immer in der Großstadt, keine Ahnung, ob das alles wirklich so stimmt, aber es gibt ja auch viele Leute, die sind alleine. Und ich glaube, auch in so einer Situation wie Corona wäre es jetzt echt schwierig, dann auch ganz alleine zu sein. Natürlich hat man Freunde und sowas, aber ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Und ob man, wenn man sich so alleine durch den Tag... man arbeitet natürlich auch. Oder
auch nicht,
oder
manche
auch nicht.
Hatten ja nichts mehr, also...
Was man dann macht.
Ja, ich glaube,
dass man vielleicht schon Gemeinsamkeiten über sowas.
Ja, und ich glaube, man muss sich dann irgendwie auch, also Gemeinsamkeiten suchen und muss sich irgendwie, also wenn das über Wochen, wenn ich mir das vorstelle, das geht es uns ja echt gut, weil wir hatten halt die Familie um uns rum, so.
Ja.
Aber wenn ich mir überlege, ich wäre ganz allein gewesen, ich hätte niemanden treffen dürfen über Wochen.
Ja.
Gut, da ist das Internet ein Segen, ganz ehrlich, also diese ganzen Videogeschichten und so, das hätte ich wahrscheinlich auch permanent dann gemacht.
Ja, ich glaube auch so.
ist schon schwierig, also... Ja, das ist glaube ich, nicht einfach. Ich habe eine entfernte Bekannte, die schon sehr alt ist und die war jetzt die ganze Zeit komplett alleine. Gut, wir durften ja immerhin rausgehen, als man eingesperrt war.
Genau.
Das ist, glaube ich, noch mal krasser.
Absolut.
Wir konnten spazieren gehen und man konnte ja auch über die Entfernung so mal Hallo sagen und so.
Ja.
Aber da habe ich schon gemerkt, die ist eh so ein bisschen einsam immer, aber das wurde jetzt echt ein bisschen krass, was sie so geschrieben hat manchmal. Ich habe manchmal mehr Kontakt mit ihr gehabt und so.
Glaube schon, dass man dann...
Man braucht schon Menschen, glaube ich, als Mensch.
So was Blödes.
So blöd. Wahnsinn. Aber ich denke mir auch wieder, wenn ich da weiter assoziiere, ich an die Schule denke. In der Schule hast du ja deine Klasse oder verschiedene Kurssystem dann später oder wie auch immer. Und die haben ja nicht alle die gleichen Interessen. Da gibt es ja auch oft so einen Hickhack immer wieder.
Ja.
Und ich fand das damals zum Beispiel total angenehm, nach der Schule, also es war in der Schule, war okay, aber nach der Schule, als ich studiert habe, und dann hatte ich plötzlich so Gleichgesinnte, alle auf einmal. Und natürlich sucht man sich dann da auch wieder welche, die gut zu einem passen oder so. Aber das war so toll. Ich fand das eine totale Erleuchtung, dass ich dachte, boah, jetzt fühle ich mich, mach mein Ding, ich studiere das, was ich will. Und ich habe da Menschen, die das Gleiche wollen. Und dann kann man zusammen was reißen so. Und nicht so, der eine will nur Physik machen und ich mache halt was anderes wie in der Schule. Sondern es ist so, ging dir das auch so?
Ich überlege gerade, ich habe das gar nicht so empfunden oder ich kann es gar nicht so... Ich glaube, dass es eher auch da so war, dass ich das Gefühl hatte, wir sind eben alles unterschiedliche Menschen.
Mhm.
Und jeder hat auch da wieder total andere Interessen und auch da wieder ganz andere, eine ganz andere Richtung, in der auch selbst im Studium, in die möchte der und der andere möchte so.
Ja.
Und oder das auch von dem Verständnis, was jeder von sich selber hat und wie man sich so sieht oder ja, von den Zielen, fand ich es, also glaube ich, hatte lustigerweise, glaube ich, naja, kann ich jetzt nicht sagen, näher Kontakt mit Leuten, mit denen ich in der Schule war, weil da hatte ich das Gefühl, glaube ich, ich bin persönlich anders und tiefer verbunden als mit denen, die ich im Studium hatte, weil da war ich, glaube ich, eher über dieses gemeinsame Interesse verbunden und natürlich und sonst auch schon persönlich, aber ich würde sagen, ich habe sogar aus der Schulzeit mehr Kontaktpunkte als aus dem Studium, lustigerweise.
Ich überlege gerade. Aber da ist was dran, was du sagst. Aber vielleicht ist das auch eine Typsache, weil ich merke schon, dass mich auch immer Menschen besonders ansprechen und interessieren, wo ich merke, boah, mit denen kann ich zusammen irgendein Projekt machen. Das klingt total bescheuert. Ja? Also ich habe auch alte Freunde, die machen völlig andere Sachen, mit denen ich eng bin. Aber das ist so, was mich so antreibt, glaube ich, ganz stark. Da muss ich dran denken, ich habe den Podcast, das fällt mir gerade ein, mit der Eva Schulz und dem Finn Kliemann.
Mhm.
Und der Finn Kliemann hat so Sachen gesagt, ja, ich treffe mich einfach nur mit Leuten. Ich muss immer ein Projekt mit denen machen.
Ja, aber der wollte ja nur Projekte.
Und da musste ich so lachen. Ich meine, so krass ist es bei mir nicht. Ja. Ja, aber ich konnte ihn voll verstehen, dass ich sage, ja, ich treffe mich auch mit Freunden einfach nur auf dem Wein und quatsch halt dann. Ja, aber oder was weiß ich, ja, und treffe mich halt. Aber es ist schon so, dass ich habe so eine Tendenz auch.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Privileg aus der Arbeit, die wir beide machen.
Ja, vielleicht.
Weil sich da oft in der Arbeit privat und beruflich ja irgendwie auch überschneidet.
Total.
Und das nicht voneinander zu trennen ist. Und ich tatsächlich auch wenig Freunde habe, die gar nichts mit mir beruflich zu tun haben. Also es gibt ein paar und das liebe ich auch total, dass es damit da überhaupt nicht irgendwie um irgendwas Projektmäßiges geht. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir über die Arbeit sehr viel in eine persönliche Beziehung auch gekommen sind.
Sehr nah dann auch.
Absolut.
Sehr intensiv, total. Geht mir ganz genau.
Aber man lernt sich ja auch, ich finde auch immer, man lernt sich in der Arbeit, sei es jetzt eben auch, deswegen Schule finde ich auch sowas wie Arbeit, man lernt sich in der Arbeit am besten kennen. Weil man verbringt wahnsinnig viel Zeit miteinander und es gibt gute und schlechte Tage und man lernt auch so die Macken und Vorlieben von jemandem kennen.
Ja, das stimmt. Ja, wir müssen vielleicht auch mal sagen, was wir machen, gell, für die uns...
Achso, ja. Achso, vielleicht sollten wir auch mal erzählen. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit.
Was du mal vorstellen.
Was machst du denn eigentlich so?
Was machst du?
Was beschäftigt dich so beruflich?
Ja, magst du mal zuerst? Du hast ja vorhin mich zuerst
gefragt. Achso, ja, gerade ich habe jetzt schon so viel erzählt.
Sind wir schon wieder politisch nicht korrekt, wenn wir so reden, oder? Das ist wahrscheinlich schon wieder...
Ah, ich finde es lustig, weil es gibt Leute, die reden so. Und ich finde aber auch immer Dialekte unterschiedlich. Es kann auch unterschiedliche Dialekte sein. Also ich...
Und da wir Impro spielen, kommen wir schon mal sowas
machen. Genau, wir spielen zusammen Impro. Das ist so die Sache, die uns gemeinsam verbindet. Und vielleicht ist es... Und genau.
Eine ganze Weile, gell? Wie lange spielen wir eigentlich schon zusammen Impro? 6 Jahre?
6, 7 Jahre?
Also wir spielen beide ja schon länger.
Schon länger, ja.
Einzeln, aber zusammen machen wir das seit 6 Jahren.
Wahrscheinlich, ja. Genau, und zusammen singen wir auch.
Mhm, im Chor.
Ja. Genau. Und genau, und beruflich... lustigerweise schreibe ich immer noch hin Schauspielerin, aber das mache ich ja eigentlich momentan noch fast am wenigsten, wobei es nicht unwichtig ist bei der Arbeit, die ich mache.
Ja,
also ich organisiere ein Projekt, das heißt Impro macht Schule und das ist ein Impro-Theaterprojekt für Mittelschüler vor allen Dingen, jetzt hauptsächlich im Raum München. Und das finde ich richtig super, weil da kommen eigentlich alle Sachen so zusammen, die ich gut kann. Also zum einen eben dieser künstlerische Aspekt von der Schauspielerei her und auch trainieren an Schulen, also Impro-Theater-Trainings machen tatsächlich an Schulen, aber eben auch eine organisatorische Arbeit, um dieses ganze Projekt am Laufen zu halten und in die Zukunft zu bringen.
Was bringt dir denn dabei? Also warum ist Impro gut für Mittelschüler oder überhaupt für Schüler?
Impro ist für alles gut. Also ich liebe Impro, weil mit Impro wird man schlau.
Sehr schön. Impro macht schlau.
Impro macht schlau.
Milch macht müde Menschen munter, war noch früher.
Impro macht schlau. Plakatsprüche, so plumpe Plakatsprüche rausmachen. Nee, Impro macht total flexibel und Impro macht so viel Spaß. Und mit Impro kann man Dinge lernen ohne zu merken, dass man Dinge lernt.
Also ohne moralischen Belehrfinger.
Und, so. Und Impro bringt an, in die Situation flexibel zu reagieren. Mhm. Und eben das, was du vorher gesagt hast, eben den Stress nicht mehr zu haben, in einer Situation, die einen eigentlich überfordern könnte oder wo man sagt, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie kann ich damit umgehen? Und ich gehe in sehr viele Situationen, in sehr viele entspannter rein, seitdem ich weiß, kein Mensch weiß jetzt die nächsten 10 Minuten, was jetzt dann passiert. Und es ist in Ordnung.
Ja.
Und wenn man das gerade Mittelschülern vermitteln kann, dass sie keine Angst haben müssen, darum geht es vor allen Dingen. Und dass sie gut genug sind, so wie sie sind. Und dass sie lernen, selbstbewusst damit umzugehen, so wie sie sind. Das ist alles in Ordnung. Dann finde ich das richtig gut.
Total. Also ich finde das eine super Arbeit, die du da machst, weil das genau das ist. Es ist ja gerade, Mittelschulen haben ja auch nicht so einen super Ruf. Und ich finde das Schulsystem grundsätzlich aber gar nicht so schlecht, weil eigentlich sollte das ja ein Schulsystem sein, wo die Kids, die da sind, weniger gestresst werden als in anderen Schulsystemen, weil sie halt das andere sie zu sehr stresst. So.
Absolut.
Aber oft sind die dann, ist es dann, finde ich, eher so dieses, die denken, boah, ich bin jetzt auf der Mittelschule und ich kann ja gar nichts und ich bin hier gelandet. So, das kriege ich immer wieder mit.
Absolut.
Und warum sind die alle jetzt auf der Realschule, auf dem Gymnasium und nur ich bin hier und so. Und wenn man denen dann Selbstbewusstsein und Selbstwert vermittelt durch sowas, was so viel Spaß macht.
Absolut.
Das ist total geil. Also ich finde das genial.
Und das ist ja so ein Stigma alleine, dass man schon nur an dieser Schule ist.
Ja,
und das
absolut.
Ist völlig Banane, weil Total. Das sind Menschen wie andere Menschen auch. Und das ist es kein Qualitätskriterium. Null.
Das heißt auch nicht, dass die dumm sind, sondern Null. Das heißt nur, dass sie vielleicht in dem normalen Schulsystem, was man ja auch diskutieren kann, ob das so das Wahre ist, die passen halt einfach da nicht so gut rein, weil sie einfach ein bisschen andere Fähigkeiten haben.
Ja, und mit denen kann man auch anders lernen und andere Sachen lernen und die interessieren auch andere Dinge.
Ja.
Und das ist völlig legitim. Also das würde niemand, jemandem Erwachsenen würde sagen, so, du musst jetzt das machen, weil du, ich finde das jetzt nicht gut, sondern man lässt da den Leuten ja auch die Chance zu wählen, was sie haben wollen.
Ja.
Und die Wahl hat leider ein Schüler ja nicht, aber deswegen versuchen wir da das Beste denen zu geben, was es gibt, nämlich Persönlichkeitsbildung und ihnen klar zu machen, hey, ihr seid schon, ihr müsst nicht irgendwas werden, sondern ihr seid schon, ihr müsst es nur richtig gut raushauen und dann wird es gut und Impro hilft da total.
Ja. Ja, und dass diese Scham auch weggeht, also so ein bisschen dieses, das habe ich auch oft empfunden, dieses, ich schäme mich dafür, dass ich nicht gut genug bin, ich schäme mich dafür, dass ich hier bin, ich weiß eh nicht, ob ich irgendwas überhaupt kann, so,
ja, genau.
Das ist so ganz, ganz oft, finde ich, was ich so von Mittelschülern, die ich so erlebe, mitbekomme.
Ja.
Und das finde ich dramatisch. Und dann werden
die auch aggressiv und dann werden die auch ärgerlich und das
natürlich.
Ist auch nachvollziehbar, weil wenn mir jeder irgendwie eine Chance abspricht und wenn ich gar keine Perspektive habe und wenn ich immer nur das Gefühl habe, ich bin hinten angestellt.
Immer der Schlechteste, immer der Letzte.
Dann ärgere ich mich auch.
Ja, würde ich mich auch ärgern, ehrlich gesagt. Ich meine, jeder kennt das, kennst du vielleicht auch, dass du mal das Gefühl hattest, dich überholen andere.
Ja,
oder?
Absolut. Ja, ja.
Also ich habe das immer wieder.
Ja.
Immer weniger, aber ich weiß auch nicht, Schule.
Ich bin einfach gut.
Nein, aber so, man hat ja, sammelt ja Erfahrungen, wenn du dann was gefunden hast, wo du Spaß hast und wo du merkst, das kannst du vielleicht auch ganz gut und so. Aber ich habe ganz lange gedacht in der Schule, boah, der oder die kann super Mathe. Der oder die hat das Spezialgebiet, der oder die kann das gut.
Ja, aber da geht man dann auch oft von den Noten aus und gar nicht nur von dem, der kann das gut. Wenn das wäre, dann fände ich sogar gar nicht so doof. Aber weil man dann vielleicht auch selber entdeckt, was man gut kann. Aber es geht ja oft nur um diese dummen Zahlen. Und dann sagt man, oh, der hat eine 1 und der ist jetzt besser als ich. Aber das hat ja null mit meiner Person zu tun.
Ja, das und das andere ist aber auch, dass es wirklich, es gibt ja so Leute, die haben einfach, die finden schon in der Schule so eine Tendenz, dass sie sagen, boah, das macht mir Spaß, da bin ich gut und das ist so ein großes Ding. Und das hatte ich nie. Ich war immer so, ich konnte mich überall gut einarbeiten, ich war immer sehr mit Leuten sehr gut und so, aber das ist ja auch kein Schulfach.
Aber das könnte eins sein.
Das wäre cool, also Sozialverhalten oder so. Und da war ich immer gut und ich meine, ich war jetzt nicht super schlecht in der Schule, aber ich war nie besonders super in Mathe oder Physik, in Naturwissenschaften war nicht so meins, Sprachen war besser, aber ich hatte immer das Gefühl, ja, ich kann alles so irgendwie. Aber ich habe kein Spezialgebiet und habe dann aber erst viel später, jetzt inzwischen, weiß ich, meine Stärke ist mit Menschen, ist viel mit Menschen zu machen, mich für Menschen zu interessieren und so. Ich habe ja daraus auch dann einen Beruf gemacht, aber das hat ewig gedauert, bis ich das als Stärke sehen konnte, richtig.
Ich glaube auch, da wäre es gut, man hätte frühzeitiger Leute, die einem darauf aufmerksam machen und nicht auf das, was man alles nicht kann.
Genau. Dieses Fehlerorientierung ist schon sehr stark auch in der Schule.
Ja,
Defizitorientierung.
Ich habe auch gerade nachgedacht, als du gesagt hast, es gibt so Leute, die haben so ein Spezialgebiet und da sind mir oft diese Naturwissenschaftler, also die sind halt vorrangig so im Blick, weil man ganz klar sehen kann, die haben da eine Stärke. Und lustigerweise sagt man aber dann zu denen auch oft Nerd. Und das ist ja doch eher negativ geprägt, als dass man nicht sagt, hey, der kann voll gut Computer programmieren.
Ich glaube, das kommt noch daher, dass man früher mal so gedacht hat, so die Computer-Nerds, also die am Computer nur hängen den ganzen Tag, die haben eine große Brille auf, denen ist scheißegal, was sie anhaben und die essen halt Pizza und trinken, weiß ich nicht, irgendeinen Energiedrink.
Ja, heute programmieren sie aber höchst erfolgreich irgendwelche Spiele
und super erfolgreich,
verdienen sich dumm und dämlich. Ja. Also ich meine,
aber ich glaube, das Nerd kommt eher von den Äußerlichkeiten, oder? Ich glaube, das kommt nicht, also das sind so die in der klassischen Serie dann in den Papierkorb gestopft wurden, weil sie halt so komisch aussahen in den Augen der hippen, coolen Teenies, die vielleicht beruflich nichts auf die Reihe gekriegt haben, später nur reiche Eltern hatten. Also ganz, ich denke, das ganz im Klischee. Aber ich glaube, daher kommt es. Ne? Was heißt Nerd eigentlich
keine
auf
Ahnung.
Deutsch? Ich habe auch keine Ahnung.
Das googeln wir nachher.
Müssten wir mal schreiben wir noch in die Show.
Ich schaue nachher, was Nerds heißt. Wir müssen überhaupt dann nachher durchhören, was wir alles gesagt haben, was wir in die Shownotes schreiben.
Genau.
Aber vielleicht können ja auch Zuhörerinnen rausfinden.
Mitschreiben.
Was Nerd heißt und uns dann schreiben. Das finde ich
richtig. Das wäre auch cool.
Genau.
Ja, aber wir sind abgeschweift jetzt.
Ja. Wo waren wir?
Wir waren bei Schulsystem, genau, bei deinem Beruf.
Ah, also ja, was jetzt du machst. Müssen wir mal switchen, was du eigentlich beruflich machst.
Ja, also ich hab so, also eben auch so hin und her und Zeug und habe dann irgendwann Kommunikationswissenschaft studiert. Passt das schon? Kommunikation? Das war dann schon so eine Richtung, ich glaube, das könnte was für mich sein.
Okay.
Wobei das ja sehr medienforschungslastig ist.
Was lernt man da eigentlich in Kommunikationswissenschaft?
Also ursprünglich war die Idee, glaube ich, dass man Medienforschung macht. So, also man erforscht Zusammenhänge in den Medien, also hat Gewaltdarstellung Einfluss auf die Zuschauer, Hörer, Leser und so weiter, solche Sachen. Ich weiß den aktuellen Stand nicht. Damals hieß es immer, als ich studiert habe, ich bin ja auch schon Mitte 40, also ich bin auch schon eine alte Schachtel, aber als ich studiert habe, hieß es immer, es hat viel weniger Einfluss darauf, also ob jetzt jemand irgendwie Gewaltsachen liest, wird der nicht unbedingt gewalttätig, aber also die haben das immer verglichen mit den damals, ich habe den aktuellen Stand nicht, aber mit den Kriminalstatistiken haben gesagt, das hat sich nicht verändert, die Kriminalitätsrate ist nicht mehr geworden, aber es wird halt mehr darüber berichtet und dadurch hat man den Eindruck, boah, es ist dauernd überall Gewalt. Und ich weiß nicht, wie es heute ist. Da gab es, also als ich studiert habe, war es Internet in den Anfängen, eine E-Mail-Adresse hatte ich schon, aber Handys gab es nicht. Also das war alles, ich habe 99 war ich mit dem Studium durch und habe dann noch promoviert danach, war ich 2004 oder 2005 fertig, 4 glaube ich war das. Und 2007 kam das erste Smartphone. Also das war alles noch vor dieser Zeit. Es gab kein Insta, es gab kein YouTube, es gab ja gar nichts. Deswegen, wir waren sehr medienorientiert. Wir hatten auch viele Praktikumstellen, die wir dann im Ferien machen konnten und so, um ein bisschen Praxis auch zu kriegen. Habe ich auch sehr viel gemacht, weil ich habe zwar dann noch promoviert, aber ich habe immer mehr gemerkt, so ein richtiger Forscher werde ich nie.
Okay.
Das macht mir nicht so Spaß. Also es ist okay und ich bewundere Leute, die da so richtig aufblühen, so wie die das MyLab macht.
Wie heißt sie noch? Ja.
Die ist ja Chemikerin und hat, glaube ich, auch promoviert und die ist ja voll begeisterte Forscherin.
Ja.
War ich nie. Ich habe es gemacht, weil ich dachte, ach, jetzt bin ich schon mal drin und warum nicht? Und es ist schon irgendwie ganz nett. Das war wieder sowas, ist ja ganz gut, komme ich irgendwie rein.
Machst halt eine Promotion.
So zieht es irgendwie durch, aber ich merke jetzt auch im Nachhinein, also ich bin der volle Praktiker. Mhm. Ich bin der volle Intuitive und habe dann danach, ich habe dann irgendwann auch mit Impro-Theater angefangen, so, das war auch schon 20 Jahre her, und habe gemerkt, boah, das macht mir Spaß und da kann ich viel dieses Soziale und das alles verbinden, da kann man Flexibilität trainieren, was du auch beschrieben hast. Und bin im Prinzip, arbeite jetzt sehr, sehr therapeutisch, ich bin kein Therapeut, aber sehr, sehr beratungstechnisch mit Einzelklienten. Wir bilden auch aus mit unserem Institut, bilden andere Therapeut-Mediatoren aus in dem Bereich, den wir da machen, in der provokativen Therapie.
Hattest du da ab und zu ein Problem zu sagen, ich bin Coach, aber kein Therapeut? Ist das für dich schwierig?
Eigentlich nicht, weil... Also ich sage immer, ich finde den Unterschied, ich finde es legitim zu sagen, es ist ein Unterschied zwischen Therapie und Coaching und Beratung und so, dass man, weil die Themen andere sind.
Okay.
Aber im Prinzip bist du immer jemand, der von außen jemandem hilft, der irgendwo feststeckt. Der steigt irgendwo ein, sieht es halt von außen und steckt nicht selber im System drin. Also auch ich würde mir immer Hilfe holen von außen, wenn ich irgendwo feststecke. Ich mache das auch regelmäßig, gerade mit dieser provokativen Vorgehensweise, die so humorvoll ist, die wir machen. Kommt man oft sehr schnell an den Kern mit sehr viel Humor. Mhm. Und da passiert auch viel, aber auch nicht immer. Also ich habe jetzt kein Allheilmittel, aber ich merke, das ist schon oft eine ganz gute Möglichkeit, um mal einzusteigen.
Wo bist du denn vielleicht zuletzt festgesteckt? Oder gibt es aktuell was, wo du feststeckst?
Wo ich feststecke? Also aktuell ist es echt ganz, ganz okay. Ich habe schon oft Momente gehabt, wo ich festgesteckt habe. Also ich hatte auch schon Beziehungsprobleme, wo ich mir dann mal Hilfe gesucht habe von außen, wo ich mit meinem Mann festgesteckt bin. Aber sind wir immer ganz gut wieder rausgekommen bis jetzt. Wer weiß, was noch kommt.
Wo würdest du gerne verstecken? Dann?
Nee, und ich überlege gerade, ob ich gerade irgendwo feststecke. Also wo ich immer wieder merke, dass ich so selber auch noch am Kämpfen bin, ist, wenn mit meinen Kindern irgendwas ist. Also wenn in der Schule irgendwas ist und ich mich dann so reinziehen lasse, obwohl es ja, also die sind jetzt wirklich nicht mehr so ganz klein, ja, die sind jetzt schon pubertär, aber wo ich dann merke, boah, da muss ich mich teilweise noch ein bisschen mehr abgrenzen und schützen und nicht immer alles so an mich ranlassen und auf mich nehmen, aber es hat mein Kind und ich kann da als Mutter, es ist echt schwierig.
Das ist total spannend.
Du hast ja auch Kinder, gell?
Ich habe da gestern im Fernsehen echt eine super Doku gesehen über eine pädiatrische Psychosomatik-Klinik in Gelsenkirchen.
Okay.
Und es war total spannend, weil da ging es um teilweise Kleinstkinder, also Säuglinge auch und aber kleine Kinder auch, die vorrangig mit einem Symptom von Essstörung oder Trinkstörung oder irgendeiner Schlafstörung oder sowas dahin kommen, wo es aber dann oft darum geht, dass Eltern nicht Führung geben. Und das fand ich total spannend, weil die haben praktisch ein Programm entwickelt, wo die sowohl die Kinder wieder daran gewöhnen, dass es wichtig ist, dass sie Führung erfahren, genauso wie für die Eltern zu sehen, okay, das Kind, die haben die nämlich teilweise komplett terrorisiert oder die Eltern haben alles gemacht, was dieses Kind gemacht hat. Wo ich mir gedacht habe, das ist ja krass. Und vor allen Dingen, das waren so ganz kleine Kinder und dann ganz dünne Kinder oft, weil die dann eben dann auch nichts mehr gegessen haben, aber nur aus diesem Stress, aus einem chronischen Stress draus, den Eltern zu diktieren, was sie machen.
Ja, und es ist ja auch oft Machtmittel. Also wenn Kinder, also das merke ich auch oft, bei mir kommen auch manchmal, werden so Kinder zur Reparatur abgegeben, ja, sagen, ja, die ist halt irgendwie, lernt der mal Sozialverhalten oder so, ja, oder die hat da irgendwie so, wo ich dann auch immer merke, das ist oft nicht nur das Kind, sondern da steckt wirklich viel mehr dahinter. Also ich hole die Eltern oft dazu und sage, ihr kommt jetzt mal da mit und wir gucken mal, was ist da, was läuft da eigentlich systemisch hier mit euch. So.
Ich habe mir auch gedacht, das ist total eine super Geschichte und ich fand das richtig toll und dann als der Film zu Ende war, fand ich es richtig traurig, weil da stand irgendwie im September 2020, also gerade aktuell, wird diese Abteilung aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen, wo ich mir denke, jetzt sehe ich 1,5 Stunden eine richtig super Maßnahme, wo ich mir auch gedacht habe, als Eltern, man kriegt ja auch keinen Führerschein oder sowas und lernt solche Sachen nicht. Ich fand das für mich auch total hilfreich zu sehen, in welchen Situationen braucht einfach ein Kind eine Linie. Also ich glaube, ich bin schon jemand auch oder eine Mutter auch, die Grenzen gibt.
Das glaube ich bei dir auch.
Aber ich denke mir, mit Hunden zum Beispiel, wenn man einen Hund neu bekommt, dann geht man ja in eine Hundeschule. Und dann lernt man,
genau das Gleiche.
Dann lernt man ja, wie geht man mit diesem Tier um.
Absolut.
Weil man auch sagt, diese Tiere
brauchen
eine Klarheit. Und warum lerne ich eigentlich nicht in irgendeiner Form? Oder habe ich nicht die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ja auch sowas, aber warum lerne ich nicht mit einem Kind umzugehen?
Ich glaube, dass wir so, also früher war das ja ganz krass so mit Regeln und Kindern, also so 50er Jahre so.
Ja, klar.
Und es ist jetzt, ich glaube, das ist dann so gekippt, das ist ja oft so, wenn dann was irgendwie nicht mehr so gut, weil die Leute das irgendwie blöd finden, dann kippt es völlig in die andere Richtung. Und ich glaube, was jetzt so ein bisschen das Problem manchmal ist, ist dieses völlige, Kinder dürfen alles und können uns auf der Nase rum, also und wir geben überhaupt keine Grenzen mehr und jetzt kommt langsam wieder so eine Mitte, dass man merkt, ach, vielleicht so ein bisschen Klarheit wäre vielleicht doch nicht schlecht. Das ist wie mit der Emanzipation. Also als das losging, wurde das klar aus der Sicht raus, Frauen hatten keine Rechte, Männer alle, sind natürlich die ersten Emanzen in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, darf man das sagen, das Wort? Ist das politisch korrekt? Ich habe keine Ahnung.
Verklagt uns doch.
Egal. sind die Ersten, die waren ja ganz rabiat mit Haare auf den Zähnen. So.
Ja,
aber es musste so sein, damit überhaupt was passiert. Und ich glaube, dann irgendwann pendelt sich das dann wieder auf so einen Mittelweg ein. Und ich glaube, bei der Kindergeschichte ist es gerade sehr super, dass so viele Therapeuten und so viele Stellen gibt, wo man mit dem Kind hingehen kann und sagt, ey, da haben wir ein Problem und können wir da mal gucken von außen und so. Aber ich glaube, ich merke das auch immer wieder, diese Anspruchshaltung, die viele Kids haben. So, das hängt ja damit zusammen. Also ich habe eine Anspruchshaltung und ich ist ja gut, wenn sie wissen, was sie wollen und wenn sie auch eigenständig bestimmen können. Das finde ich wunderbar, bin ich total offen. Ich bin totaler Fan von finde deinen Weg, ich bin da, aber mach dein Ding. Aber wenn du dann überhaupt keine Grenzen mehr hast und die dir auf der Nase rumtanzen, was ja ganz schnell passiert dann, der Drahtseilakt, ist ganz, ganz fein.
Das Krasse gestern an dieser Geschichte fand ich, dass die Kinder sich selber dadurch geschadet haben, dass sie von außen keine Führung bekommen haben. Die, dadurch, dass sie so einen Stress hatten und ihre Macht da ausgespielt haben, das ist ja gar nicht bewusst. Aber das war ein Mechanismus. War das destruktiv für sie, weil sie dann eben, die mussten mit Sonden ernährt werden, weil die dann nicht mehr genug gegessen haben, aber nur aus dem Grund heraus, dass sie wussten, damit können sie was bewegen.
Damit kriegen sie Aufmerksamkeit wieder irgendwie.
Verrückt.
Ja, ist total crazy. Aber das ist ja nicht nur bei Kindern, die irgendwie eine Essstörung entwickeln, sondern das ist ja, muss man überlegen, so alle, die irgendwie psychisch ein Problem haben, ich meine, das haben wir ja alle irgendwo, ja, wir haben alle einen Knall, ja. Aber wenn du irgendwo feststeckst, du machst oft Sachen, man muss sich immer überlegen, das sage ich auch immer, wenn ich Leute unterrichte oder wenn ich mit Leuten arbeite, was hat ein Klient oder eine Klientin davon, dass sie oder er sich so und so verhält. Irgendein Vorteil, also der sekundäre Krankheitsgewinn, sagt man in den Therapie-Ecken, irgendein Vorteil hat es meistens, auch wenn es destruktiv ist. Ja. Aber es hat meistens einen Vorteil und die Angst zur Veränderung in eine andere Richtung ist oft so viel größer, als dass ich das aufrechterhalte. Und das finde ich total spannend, das ist fast immer so. Und der Frank Farrelly, der die provokative Therapie erfunden hat, der hat zwei Artikel geschrieben, ich weiß nicht, ob du die schon mal gelesen hast, Karin. Das heißt, das eine heißt Die Waffen des Wahnsinns.
Okay.
Da beschreibt er seine Erfahrung in der Psychiatrie mit schwerstgestörten Patientinnen, die aber, wo er beobachtet hat, wie die ihre genau sowas einsetzen, sich selber damit total schaden und allen damit schaden, aber das einsetzen, um irgendwas zu erreichen, aber selber dabei eigentlich sich kaputt machen.
Draufgehen, ja.
Und das Versuch hat er eben versucht, auch denen klarzumachen, was sie da tun. Und dann kommt ganz oft raus, aber wenn ich was anders mache, dann ändert sich ja nicht nur dieses Symptom, sonst ändert sich ja alles drumherum. Es ändern sich die Reaktionen auf mich von anderen, die ich sonst noch so bei der Stange gehalten habe, mit diesem Scheißverhalten, das ich da mache und so. Und das finde ich hochinteressant. Ja. Also ich finde das so spannend. Deswegen liebe ich meinen Beruf, glaube ich.
Vielleicht deswegen.
Red in Rage.
Hast du Angst vor Veränderung?
Nein, überhaupt nicht. Null. Also ich bin, glaube ich, wirklich jemand, der sich echt sehr aktiv und schnell immer in neue Sachen stürzt. Wie ist es bei dir?
Ab und zu schon, glaube ich.
Ja. Vor was zum Beispiel?
Ich überlege, aber ich würde jetzt nicht so kategorisch sagen, ich habe keine Angst vor Veränderungen. Ich bin schon so ein Gewohnheitsmensch ab und zu. Ich mag manche Gewohnheiten schon und ich glaube, ich muss mal konkret überlegen. Also ich bin schon auch offen, aber ich glaube schon, dass ich kann jetzt vielleicht keine konkrete Gewohnheit sagen, wo ich sage, da hänge ich dran und die würde ich nicht aufgeben wollen.
Also deine Ehe würdest du nicht einfach über Bord werfen und den nächsten suchen? So.
Stimmt.
Ich mach dir mal raus. Ich hole mir mal
nichts. Genau, an den habe ich mir jetzt schon gewöhnt. Da streiche ich ab und zu so freundlich über den Kopf. Und das fühlt sich eigentlich immer gut
an. Oh, der sitzt hier so schön. Der gefällt mir noch. Nee, ich weiß, was du meinst. Also dieses... du würdest jetzt auch nicht sagen, ich nur weil jetzt alle nach Australien fahren, fahre ich jetzt da auch hin, weil ich brauche jetzt mal Veränderungen und so. Also du hast schon so deinen Alltag, der dir gefällt.
Ja, ich bin, glaube ich, mit dem ganz zufrieden. Das ist vielleicht auch daran, dass ich froh bin um das Arbeitspensum, das ich habe, um den Job, den ich habe, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und so weiter. Wenn es jetzt anders wäre, wäre es anders.
Ja.
Insofern... Aber ich würde es jetzt nicht aktiv ändern, um Veränderungen zu haben.
Nee, genau. Das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Also nicht einfach um der Veränderung willen, was zu verändern. Aber hättest du Angst davor, wenn jetzt ist es alles gut und du hast eine Basis und du bist zufrieden? So, das würde ich von mir jetzt auch behaupten, so grundsätzlich. Aber hättest du, es gibt ja so Leute, die einfach nichts Neues ausprobieren, weil sie Angst davor haben.
Nee, überhaupt nicht.
So, also auch überhaupt beruflich nicht. Oder das machst du nämlich, glaube ich, auch,
überhaupt
oder?
Nicht. Im Gegenteil. Also ich denke mir manchmal... es gibt so viele tolle Sachen und wenn das nicht ist, ist es das, weil ich bin echt vielseitig interessiert und mich interessiert eigentlich alles. Das ist eigentlich eher das Problem, dass ich mir manchmal denke, Gott, mein Leben ist nicht lang genug, glaube ich, oder der Tag hat einfach nicht genug Stunden und dass das alles da reinpasst, aber nee, das nicht. Aber ich mag schon Gewohnheiten so.
Ja, doch, die mag ich auch.
Und ich bin relativ faul manchmal auch. Also manchmal sehr, sehr überhaupt gar nicht und manchmal total. Und deswegen auch dieses...
Wann bist du faul?
Eigentlich fast immer, wenn man mich lässt.
Immer.
Ja, das ist echt lustig. Ich habe auch echt überlegt, weil manchmal bin ich so faul, dass man, dass Leute, die mich sonst nur so arbeiten kennen und da und noch und da noch und da was machen, sagen, das gibt's ja überhaupt nicht, was ist mit dir los? Und ich kann mich aber zum Beispiel, wenn ich weiß, es ist verordnet, also zum Beispiel deswegen bin ich total dankbar über eine Zeit, die Urlaub heißt, mhm. wo ich weiß, okay, das geht jetzt 2 Wochen ich darf oder so. Jetzt. Und ich darf jetzt, mhm. oder mache ich auch. Und dann muss ich nicht viel machen. Dann muss ich auch eigentlich gar nichts machen. Also das, was man halt so macht, aufstehen und was essen. Und dann nehme ich mir eben Zeit auch für sowas, lustigerweise. Mhm. Und dann muss ich vielleicht rausgehen und mich bewegen, so Bedürfnisse, die mein Körper so mir meldet, aber dann muss ich eigentlich gar nichts.
Also holst du dir deine Ruhepausen? Also weil ich ja am Anfang gesagt habe, ich habe da manchmal, ich muss mich da fast zwingen manchmal, gerade wenn so viel Action ist. Du kannst es gut. Du kannst dir gut die Ruhephasen holen.
Eigentlich schon. Und ich glaube auch immer mehr, weil ich einfach feststelle, das ist für mich total wichtig.
Das ist super wichtig, ja.
Also ich habe ja irgendwann auch angefangen mit Meditieren, was mal mehr oder weniger regelmäßig gut gelingt, aber...
Machst du es gerade?
Aha. Jetzt nicht täglich, aber so alle 2-3 Tage super. Oder so. Und ich merke an Tagen, wo ich es mache, funktioniert der ganze Tag viel besser. Und das ist total verrückt. Das ist wie so ein Zaubertrick eigentlich.
Wie lange meditierst du dann?
10 bis 20 Minuten. Okay. Und wenn ich weniger Zeit habe, dann auch weniger. Aber eigentlich ist 10 Minuten so das Minimum, wo ich merke, dass 20 Minuten ist super. Mhm. Aber das, man kriegt es ja eigentlich hin. Und es gibt eigentlich, man sagt doch immer so, wenn du keine Zeit, also wenn du Zeit hast, dann meditiere, wenn du keine Zeit hast, dann meditiere.
Ja, sehr schön, ja.
Weil dann brauchst du es eigentlich noch viel mehr. Und wenn du dir die Zeit dazu aber eigentlich nicht gibst, ist es blöd. Aber wie es halt immer so ist, dann denkt man, das ist doch alles andere wichtiger und man muss noch schnell was arbeiten. Oder so.
Ich muss noch schnell, das ist auch so ein kleiner Satz. Oh ja, den kenne ich auch so gut. Ich muss noch schnell. Und mein Mann sagt manchmal, du kannst es auch langsam machen. Ja, stimmt eigentlich.
Ja, und muss man denn wirklich was müssen? Ich überlege auch tatsächlich gerade sehr viel über dieses Wort muss rum und schreibe ganz oft, wenn ich so kurz bei so WhatsApps davor, ich muss noch, okay, muss ich oder will ich jetzt eigentlich?
Ich
oder
will noch warum, kurz.
Was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich hinterfrage das gerade. Hast du sowas, wo du so Wörter deiner eigenen Sprache irgendwie hinterfragst, was du sagst?
Oh, es ist echt eine gute Frage, weil ich... Also ich sollte da, glaube ich, mehr drauf achten. Ich bin eher so ein Emo-Typ. Also bei mir ist eher so die Haltung hinter den Worten ist für mich immer noch stärker als die Worte. Die Worte, die kriege ich selber manchmal gar nicht mit. Also weißt du, was ich meine? Die kommen so raus, so Sprechdenk. Ja. So. Typisch Frau vielleicht, wie manche sagen würden. Und es ist eher die Emotionalität. Und wenn ich merke, ich habe so eine ruhige Ruhe in mir... Mhm. Dann rede ich wahrscheinlich auch anders. Aber das ist mir nicht so klar. Also es ist eher so, dann merke ich, ach, ich bin ruhig jetzt. Ja. Ich bin entspannt. Und dann kommt dieses Muss-Ding wahrscheinlich weniger. Da müsste man mal Leute fragen, die mich reden hören dann.
Okay.
Das musst du mir dann mal sagen.
Muss ich dir mal sagen, ja.
Das musst du mir sagen.
Du musst es mir immer sagen.
Ich
sag dir das dann.
Du.
Aber so.
Du Stück.
Du hast es schon wieder gesagt. Ich muss dir das mal sagen jetzt.
Ja, aber es ist witzig, weil ich habe schon immer mal wieder Diskussionen gehabt mit Leuten über Worte und die Macht der Worte und so. Da gibt es ja auch Bücher drüber.
Mhm.
Und ich, ja, total.
Da gibt's auch Bücher.
Ja.
Super Satz. Echt, über das gibt es auch Moment. Ah,
was gibt es auch, glaube ich. Podcast bestimmt auch. Über Bücher, über Worte.
Über Bücher gibt es sicher auch
Bücher. Aber ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, mich würde dann immer interessieren, was ist die Haltung dahinter, dass jetzt so ein Wort da rauskommt? Mhm. Weil ich glaube, dieses Gefühl dahinter ist, also bei mir jedenfalls, stärker als das Wort. Oder das beeinflusst das Wort so vielleicht. Und nicht das Wort, das Gefühl. Also vielleicht tut es das auch.
Verstehe.
Ich bin so ein Intuitions-
und trotzdem glaube ich, dass es so das ein oder andere Muster gibt, wenn man sich da mal genauer damit beschäftigt.
Wahrscheinlich.
Dass man entdeckt, was es letztendlich trotzdem an so Rückschluss bei sich bei einem selber auslöst.
Ja, ich meine, es ist ja, wenn du die ganze Gender- und Antidiskriminierungsdebatten, haben wir uns ja kürzlich auch schon mal drüber unterhalten, verfolgst, da ist natürlich so, du musst dieses Bewusstsein auch für die Worte entwickeln und das ist vielleicht erstmal ein bisschen komisch, wenn du dann andere Worte benutzt, als du es früher halt kanntest, auch wenn du sagst, ich meine es doch gar nicht so, die Haltung ist doch eine andere, trotzdem sind die Worte halt da und sind vielleicht blöd für jemand anderen und deswegen ist es schon durchaus sinnvoll, sich dann da umzugewöhnen, dass man es halt anders sagt.
Also ja, so. Und das auch durchaus immer wieder neu zu hinterfragen, weil Sprache sich ja auch total verändert.
Und das fand ich sehr schön, als wir da gesprochen haben, weil das hast du ja dann gesagt, glaube ich, dass das wichtig ist, das trotzdem immer wieder dann bewusst zu machen.
Ich glaube, es ging darum, weil man auch so aus seiner eigenen Warte ja schlecht über die Leute sprechen kann, die sich davon auch angesprochen
genau.
fühlen.
Ach, das war's, genau.
Mhm. Und ob ich kann jetzt nicht entscheiden, wie jemand, der sich als divers, wie auch immer man das sonst irgendwie benennt, fühlt, wenn man immer nur von Damen und Herren spricht oder von sehr geehrte, eher, also wenn es da noch was Drittes gibt und man kann das irgendwie darstellen und man nimmt damit Leute mit rein und finde ich es wichtig.
Absolut, ja. Ja, oder auch so Worte. Ich glaube, wir haben darüber diskutiert, dass ja eine Zeit lang, also als ich so studiert habe vor 20 Jahren, da durfte man das Wort Schwarzer oder Schwarz nicht sagen. Also da, ich hatte einen Freund im Bekanntenkreis, der war gemischt. Also der war, ich glaube, der Vater war aus Afrika und die Mutter war aus Deutschland. Mhm. Oder andersrum, ich weiß nicht mehr. Und der hat sich immer gewehrt gegen das Wort Schwarz damals. Ja. Das war 90er irgendwie. Mhm. Und hat immer gesagt, nee, er möchte, dass man Afrodeutsch sagt oder okay. so. Und jetzt habe ich, das ist bei mir voll hängen geblieben, weil der war ein Freund von mir. Ich dachte mir, okay, wenn der das so möchte, dann mache ich das. Weil das, wenn ihn das verletzt, dann möchte ich jetzt auch nicht da ihn verletzen. Das finde ich irgendwie blöd. Klar. Und ich meine, er ist betroffen und ich nicht, also so. Mhm. Und jetzt ist aber in letzter Zeit, wenn ich so höre, also das Schwarz und Weiß wird ja wieder benutzt. Und da hast du, glaube ich, gesagt, naja, es kommt immer darauf an, was aus der schwarzen, in Anführungszeichen, Community eben gesagt wird, das ist okay für uns, deswegen sagt es
und ruhig. Deswegen muss es wahrscheinlich trotzdem nicht für alle okay sein, die darunter fallen. Also ja. Ich
vielleicht finde es manchmal auch blöd, schwarz genannt
zu werden. Ich weiß auch nicht, ob man da sind wir dann wieder bei der Haltung, glaube ich, weil wenn man merkt, jemand anderer bemüht sich in die Richtung und dem entgegenzukommen oder da schon Rücksicht drauf zu nehmen oder eine Achtung oder eine Wertschätzung dessen zu geben, indem man sprachlich sich versucht, dem anzunähern, dann glaube ich, wäre es von anderer Seite schwierig zu sagen, ja, das hast du jetzt aber nicht genau so gesagt, wie ich will, dass du das sagst. Ich glaube, da geht es viel eben auch um Kommunikation und sich miteinander auseinandersetzen, wie man will, dass man miteinander umgeht und spricht. Aber das ist nicht einfach und das ist, glaube ich, auch ein Prozess und
ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten, wenn es dann so extrem wird. Es muss wahrscheinlich erstmal extrem werden, dass man dauernd korrigiert wird, wenn man nicht innen dazu sagt oder so, damit überhaupt was passiert. Und dann regen sich wieder welche. Ich habe mich da auch gesagt, mein Gott, Leute, jetzt ich kann nicht in jedem Satz noch zehnmal irgendwas. Innen und nochmal und hier und da. Das wird, die Sätze werden komisch. Ich kann gar nicht mehr reden. Ja? Ja. Ich meine immer beide. Ich meine auch immer alle Farben. Ich meine auch immer alle Geschlechter und so. Aber ich verstehe schon, was dahinter steckt. Also man muss halt dann auch für sich auch dann so ein Mittelmaß finden, dass man niemanden beleidigt, aber dass man vielleicht trotzdem noch normal reden kann, ohne dass man so viel neue Worte reinbaut in die Sätze, dass es nach nicht mehr
ich schön finde, ist. Aber solange man darüber in Austausch kommt und solange da man ins Gespräch drüber kommt, dann ist doch das fein.
Ja.
Ich muss jetzt dann nochmal auf die Toilette.
Ja.
Und ich würde an dieser Stelle einfach sagen, wir machen jetzt einen Cut. Piesel-Cut. Genau, weil
ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir jetzt geredet haben.
Weiß ich nicht, aber es ist auch egal. Ich würde das jetzt einfach als Anlass nehmen,
dass wir stoppen.
Einen Stopp zu machen. Aber ich kann auch gerne wiederkommen. Nee,
wir können auch einen Cut machen. Wir können auch einfach einen Cut machen und wir können auch einfach mal
bei nächster Gelegenheit vielleicht wieder.
Und nächstes Mal haben wir, glaube ich, wieder einen Gast. Und vielleicht gefällt es euch auch, wenn wir einfach so quatschen. Dann machen wir das nämlich vielleicht manchmal einfach so.
Genau, das könnt ihr uns ja einfach schreiben und wir freuen uns dann über eure Nachrichten.
Und zwar an?
An podcast@lifestories.de.
Genau.
Vielen Dank euch.
Danke euch.
Danke
fürs Zuhören. Karin und
Lotte.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.